Liebe Gemeinde, ein frohes und vor allem Dingen gesegnetes, vom Herrn gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch. Denn am Segen des Herrn ist alles gelegen. Wie wir wissen, vergebens mühen sich die Bauleute ab, wenn der Herr das Haus nicht baut. Ich predige heute das erste Mal zu euch, wie Axel mich schon angekündigt hat. Lauter? Deutlich? Okay. Mein Name ist Christian Krupnitzki, komme aus Sahel im Hannover. Ich und meine Frau sind da seit 2009 Mitglieder, verheiratet, also 6 Kinder. Ich wollte heute ein Thema behandeln, das die meisten kennen werden. Selbst Leute, die nicht in der Gemeinde sind, die aus der Welt sind, werden dieses Thema schon mal gehört haben. Es geht um Kain und Abel. Viele sagen die Geschichte, aber ich pflege es immer zu sagen, es ist ein Bericht aus der Bibel, weil Geschichte klingt immer so, ja, es ist wie eine Geschichte, wie ein Märchen, aber da ich fest glaube, dass es auf Tatsachen beruht, sage ich immer, es ist ein Bericht aus der Bibel. Und da wollen wir so ein bisschen eintauchen in dieses Thema heute. Wir kennen alle diese Geschichte. Kain brachte seinen Bruder Abel um. Der erste Mord auf Erden. Gleich am Anfang der Bibel. Wenn man anfängt, die Bibel zu lesen, wenn man einem sagt, lies mal die Bibel, einem Ungläubigen, da sage ich immer, lies zuerst das Neue Testament. Weil das Alte sehr viel erstmal Unerklärbares verbirgt. Was brachte Kain dazu, so weit zu gehen, so einen krassen Schritt zu gehen, seinen Bruder umzubringen? War es Eifersucht, Minderheitsgefühle, Hochmut, Selbstgerechtigkeit? Ich glaube, das ist ein giftiger Mix von all dem zusammen. Wurde Kain nicht gewarnt, bevor das Schlimmste geschah? Hat Gott tatenlos zugeschaut und hat ihn einfach machen lassen? Da wollen wir uns ein bisschen dem Thema widmen. Wir kommen zu einer Opfergabe. Ich lese aus dem 1. Genesis, Kapitel 4, Vers 3 bis 5. Nach geraumer Zeit brachte Kain vom Ertrag seines Feldes Jahwe ein Opfer. Auch Abel brachte ihm eine Opfergabe, das Beste von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Jahwe sah freundlich auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und seine Opfergabe achtete er nicht. Da geriet Kain in heftigen Zorn und senkte finster sein Gesicht. Jahwe fragte ihn, warum bist du so zornig? Was soll denn dein finsterer Blick? Hast du Gutes im Sinn? Dann heb den Kopf hoch. Wenn aber nicht, dann liegt die Sünde schon vor der Tür und sie hat Verlangen nach dir. Aber du musst es sein, der über sie herrscht. Hier sehen wir, dass Gott, trotz dass Abel eine böse Absicht hat, Gott interveniert. Er schaut nicht tatenlos zu. Er geht ihm nach. Er versucht ihn umzukehren. Er sagt, Junge, halt an. Nimm ihn nochmal an der Hand. Kehr bitte um. Gott kümmert sich also, warnt, bevor das Schlimmste passiert. Er ermutigt Kain, sogar gegen die Sünde anzukämpfen. Er wusste, was mit seinem Vater passiert ist. Er möchte nicht, dass es nochmal in die falsche Richtung geht. Aber Kain wollte nicht umkehren. Kain war erbost darüber, dass sein Opfer Gott nicht gefiel. Kain fand, dass sein Opfer in Ordnung war. Er lehnte sich auf gegen Gott. Wie lehnte er sich auf? Indem er sich nicht demütigte. Kennt ihr diese Situation, wo man wo man verbohrt ist in irgendwas und da kommen Leute und sagen, kehre um, das ist nicht der richtige Weg und ja, du sollst vergeben und so, aber du bist so verbohrt und du feierst diese Verbitterung in deinem Herzen. Kennt das jemand, so ein Gefühl? Ein Stück Kain in uns. Sein Hochmut dominiert ihn voll und ganz. Die sündhaftige Natur seiner Eltern, die seinen Eltern zuteil geworden ist, als sie Gottes Gebot übertraten, brach bei Kain voll durch. Weil man könnte ja sagen, Adam war ja nur eine Kleinigkeit. Oder Eva. Erstmal Eva, dann Adam. Ja, die haben doch nur eine Frucht gegessen. Warum ist Gott, was ist da so schlimm dran? Die haben es einfach mal probiert. Aber da sieht man, was am Ende daraus wird. Die nächste Generation geht schon bis zum Mord. Das ist die krasse Macht der Sünde. Kain wollte definieren, was Recht und was Unrecht ist. Mein Opfer ist doch okay, aber du Gott, behandelst mich ungerecht. Er hebt sich auf die Position von Gott und möchte definieren, was Recht und was Unrecht ist. Was sagte die Schlange zu Eva? Ihr werdet erkennen, das Gute und das Böse. Und der Sohn definiert, was gut und das Böse ist. Was tat aber Kain? Er brachte von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn ein Opfer, steht geschrieben. Viele Christen glauben, dass Gott auf Kains Opfer nicht geschaut hat, weil kein Blut geopfert wurde. Es wurde kein Tier geopfert. Abel hat ja ein Lamm geopfert. Und es gibt ja diese Lehre verbreitet im Christentum, weil Kain kein Blut geopfert hat, deswegen hat Gott auf sein Opfer nicht geschaut. Abel brachte ein Lamm als Opfer da, das ist das auf Jesus zeigt, Jesus ist das Lamm Gottes. Und ich will aber heute eine andere These in Betracht ziehen. Seit ich mich bekehrt habe, habe ich oft über diese Geschichte nachgedacht. Und das hat mich nie so richtig in Ruhe gelassen. Ich habe mich immer gefragt, konnte denn Kain wissen, dass er den Stier opfern soll? Und waren die so weit? Wie war es denn? Wir kommen zu den zwei Strömungen, nenne ich das. Kain war ein Ackerbauer und opferte von dem, was er zur Verfügung hatte. Und Abel war ein Schafhirte und er opfert auch von dem, was er zur Verfügung hatte. Ist doch erstmal in Ordnung. Da habe ich mich immer gefragt, warum soll Gott das nicht gefallen haben? Er hat doch nichts anderes gehabt. Hätte er es besser wissen müssen, hätte er, keine Ahnung, 100 Kilo Weizen verkaufen müssen und sich dann Lamm kaufen müssen von Abel und das dann opfern und dann hätte er gesagt, das hast du richtig gemacht. So hätte es sein müssen, weil du das so nicht gemacht hast, schaue ich auf dein Opfer nicht. Ich konnte das immer nicht glauben, dass Gott so denkt. Es steht aber auch geschrieben, Gott schaute nicht zuerst auf das Opfer, sondern da steht geschrieben, Gott schaute auf Abel und auf sein Opfer. Also zuerst schaute Gott auf Abel und dann auf sein Opfer. Denn Gott guckt erstmal ins Herz. Kain opferte etwas von den Früchten seiner Ernte, steht da geschrieben. Abel aber opferte das Beste von seiner Herde und Gott schaute auf sein Opfer. Stell dir mal vor, du wirst irgendwo eingeladen und zum Kaffee und dann stellt man dir so eine halbe Tasse kalten Kaffee hin. Da war ja noch ein Rest von heute Morgen da. Ich kenne Leute, denen ist das passiert. Unter Christen. Was würdest du über diese Person denken? Wie würdest du dich fühlen? Du würdest dich doch ein bisschen entehrt fühlen, oder nicht? Jesus sagt, das, was ihr meinen Kleinsten getan habt, das habt ihr mir getan. Noch ein anderer Vergleich. Überleg dir, dass du zum Arzt gehst, du hast irgendwie Schmerzen im Bauch, keine Ahnung, und dann gehst du zu Ultraschall und die entdecken, dass du einen Krebs hast, einen bösartigen Krebs, und der Arzt sagt dir, du hast nur noch 6 Wochen zum Leben. Ist nichts mehr zu machen. Wir brauchen gar nicht zu probieren, eine OP zu machen. Es wird alles gestreut. Du hast höchstens 6 Wochen zu leben. Dann gehst du kommst du nach Hause, da bricht eine Welt zusammen und was mache ich? Ja, dann gehst du zu einem anderen Arzt, suchst nach einer Lösung, probierst das mal. Der andere Arzt sagt auch, es ist nichts mehr zu machen. Du gehst zum dritten Arzt, der hat auch keine Lösung. Alle sind sich einig. Und irgendwann sagst du, einen Versuch starte ich noch. Hast von irgendeinem Arzt gehört und gehst dann zu dem vierten Arzt und der heilt dich vom Krebs. Was alle aufgegeben haben, hat dieser Arzt wirklich gelöst. Er hat dich vom Krebs geheilt. Du bist wirklich gesund. Wie würdest du dich diesem Arzt gegenüber verhalten? Du würdest ihn doch in den Himmel hochheben. Du würdest doch ihm alle Ehre erweisen und allen Respekt. Dein Leben lang. Er hat dir doch das Leben gerettet. Das, was alle aufgegeben haben. Warum verlangt Gott von denen, die mit ihm wandeln wollen, immer das Beste zu geben? Weil Gott auch für dich das Beste gegeben hat. Er hat seinen Sohn für dich geopfert. Also wenn einer mir sagen würde, wir haben 6 Kinder, wenn einer mir sagen würde, für den und den Junkie, der da hinten hinterm Bahnhof liegt, der sich gerade noch einen Schuss gegeben hat und damit der lebt, der hat was verbrochen und der muss sterben. Damit der lebt, muss dein Kind sterben. Muss dein Sohn geschlachtet werden. Da würde ich sagen, nie im Leben. Mein Kind gebe ich doch nicht her. Aber genau das hat Gott für dich getan. Er hat das Beste gegeben, was er hatte. Kennt ihr diesen Film? Passion, werden bestimmt viele gesehen haben. Und diese Träne, die vom Himmel fällt, am Ende des Films, die so viel heißen soll, dass der Vater die Träne vergießt, weil er seinen Sohn sterben sieht. Die sagt alles. Die sagt, mit welcher Liebe der Herr uns liebt. Das Beste hat er gegeben. Das Beste Gott geben und nicht die Reste. Es muss auch nicht viel sein. Es geht nicht um Quantität, sondern um Qualität. Jesus erzählt den Jüngern von einer Frau, die da in den Tempel kommt und die wirft nur 2 Kupferlinge rein in die Schale. Und da kommen die Pharisäer und geben viel mehr. Aber Jesus sagt, sie hat viel mehr gegeben. Sie haben von ihren Resten gegeben. Sie hat aber alles gegeben, was sie hatte. Das Herz. Es geht ums Herz. Jesus sagt, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht höher ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich Gottes kommen. Was will er damit sagen? Die Pharisäer, die haben 2x die Woche gefastet, die Schriftgelehrten, die haben alle Gebote gehalten, die haben ihren Zehnten gegeben von Gewürzen, von allem. Die haben sich am Riemen gerissen, die haben alles straight gemacht. Aber Jesus nennt sie, ihr seid angemalte Gräber. Innen drinne seid ihr marode. Die waren mit dem Herzen nicht dabei. Die haben ihre Religion stumpf abgearbeitet. Gott verlangt 100% des Herzens. Seit Kain und Abel gibt es 2 Strömungen, nenne ich mal, der religiösen Menschen im Christentum. Also Religion unter Anführungsstrichen. Gibt es 2 Strömungen der Menschen. Die einen arbeiten stumpf ihre Religion ab und die anderen leben für Gott mit voller Hingabe. Und der Herr steht an erster Stelle in ihrem Leben. Kain war kein Atheist. Wenn jemand denkt, Kain war ja gottlos, Kain war kein Atheist. Er hat auch ein Opfer dargebracht. Er sprach mit dem Herrn. Er hatte die Kenntnis vom Herrn. Er wusste, dass Gott da ist. Er war kein Ungläubiger. Er hat auch ein Opfer dargebracht. Ein Opfer. Er hat irgendein Opfer dargebracht. Etwas von seiner Ernte. Eine halbe Tasse kalten Kaffee ist auch etwas. Etwas. Jeden Sonntagmorgen sitzen im Gottesdienst Kains und Abels. Zu welchen möchtest du gehören? Zu welcher Strömung? Abels Strömung sind die wahren Verehrer Gottes. Die nehmen ihr Kreuz auf sich und verleugnen ihr Leben. Wer an seinem Leben festhalten will, sagt Jesus, der wird es verlieren. Und wer es aber verliert, wegen ihm, wird es gewinnen. Er sagt, wer seinen Vater und seine Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer seine Kinder mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Das sind harte Worte. Jesus ist Liebe, ja, aber er ist oft auch knallhart. Die Wahrheit tut weh. In Johannes 6 lesen wir, dass viele von seinen Jüngern sich abgewendet haben von ihm, als er über das Brot des Lebens gesprochen hat. Und da sagten sie am Ende, viele von seinen Jüngern sagten, das sind harte Worte, wer kann das hören? Und viele haben sich seitdem von ihm abgewendet. Und dann geht er zu seinen Jüngern und sagt, zu seinen 12 verbliebenen Jüngern sagt, was ist mit euch? Wollt ihr auch gehen? Es ist ja nicht so, dass er denen hinterher rennt. Wollt ihr in der Wahrheit stehen? Oder wollt ihr nette Worte um die Ohren, die euch kitzeln? Ihr könnt euch entscheiden. Keine Strömung sind die, die ihren Glauben als Dienst nach Vorschrift leben. Jeden Morgen sind die halt da, die sind in der Gemeinde auch. Aber sobald es ein bisschen mehr sein soll, da wird schon schwierig. Da knarzt es. Ah, ja, Gott verlangt nicht zu viel. Ich komme doch schon sonntags in Gottesdienst. Ich habe vor Jahren bei uns in der Gemeinde einen Gefängnisdienst geleitet und da habe ich einem Bruder gesagt, könntest du bitte für den nächsten Einsatz im Gefängnis, wir haben ja da 6-mal im Jahr einen Gottesdienst veranstaltet und so einen Evangelisationsgottesdienst. Und im Sommer haben wir einmal groß gegrillt mit, weiß nicht, 20, 25 Kilo Fleisch, also für 40, 50 Gefangene. Und da sage ich zu dem Bruder, kannst du vielleicht 2-3 Säcke Grillbriketts holen? Und die erste Frage war, von wem kriege ich das Geld wieder? Ich sage, kriegst du schon von der Gemeinde. Aber innerlich in mir habe ich gedacht, Junge, am besten wäre es, wenn du es von gar keinem wiederkriegen würdest, dann würdest du es im Himmel 100-fach bekommen. Aber so kriegst du nur einfach zurück. Das ist dieses einen Schritt mehr gehen. Dieses einen Schritt mehr. Den Kain vertreiben aus uns. Mehr Hingabe. Ich komme zu den inneren Überlegungen oder Absichten des Herzens. Ich werde aus Malachi 1, 6 bis 9 vorlesen. Da geht es um den Zehnten und Gott spricht zu seinem Volk Israel und sagt, gewöhnlich ehrt ein Sohn den Vater und ein Diener seinen Herrn. Wenn ich nun euer Vater sein soll, wo ist meine Ehre? Wenn ich Herr bin, wo ist eure Ehrfurcht vor mir? Das sagt Jahwe, der allmächtige Gott, zu euch Priestern, die ihr seinen Namen verachtet. Aber ihr sprecht, wieso verachten wir denn deinen Namen? Ihr legt verdreckte Speisen auf mein Altar und sagt noch, womit haben wir dich denn besudelt? Ihr meint, Jahwes Tisch verachten zu können. Wenn ihr ein blindes Tier opfert, denkt ihr, es sei nicht so schlimm? Bringt ihr ein lahmes oder krankes, meint ihr, es macht nichts? Bietet so etwas doch einmal eurem Statthalter an. Denkt ihr wirklich, dass er euch dann gnädig ansieht, sagt Jahwe der Herr, der allmächtige Gott. Und unserem Gott wollt ihr mit solchen Opfern erweichen, dass er uns gnädig ist? Ihr meint doch nicht im Ernst, dass der allmächtige Gott sich das gefallen lässt. Gott spricht zu den Israeliten in Malachi über den Zehnten. In dieser Predigt soll es jetzt nicht um den Zehnten gehen, aber es ist nur ein Beispiel über fehlerhafte Opfergaben. Die haben ja irgendwas da angeschleppt und geopfert. Die Reste, als was nicht so gut war. Ah, hier ist noch ein bisschen was, das können wir Gott geben. Im ersten Vers sagt er, gewöhnlich ehrt ein Sohn den Vater und ein Diener seinen Herrn. Wenn ich der Herr bin, wo ist eure Ehrfurcht vor mir? Diese Worte sind heute nicht so populär in der westlichen christlichen Welt. Ehrfurcht, Gottesfurcht, Ehre, Gehorsam, Heiligkeit. Das ist heute nicht so populär. Aber die Bibel ist voll davon. Das sind Prinzipien Gottes. Er steht zu seinem Wort. Er verändert sich nicht. Nicht gestern, nicht heute und bis Ewigkeit nicht. Durch den Zehnten wollte Gott den Israeliten nur beibringen, Gott an die erste Stelle zu setzen. Es ging eigentlich gar nicht um den Zehnten. Und wenn ich so Diskussionen im Christentum unter Christen höre, ja, der Zehnte, das ist doch gar nicht neutestamentlich. Das muss man dann gar nicht geben und hier und da. Dann sage ich, stimmt, der Zehnte ist nicht neutestamentlich. Neutestamentlich sind 100%. Neutestamentlich sind 100%. Also ich lese in Apostelgeschichte, dass die ersten Christen alles, was sie hatten, verkauft haben und das Geld zu den Füßen der Aposteln gebracht haben. Dass denen alles gemeinsam war. Es hat ihnen an nichts gefehlt. Ja, die haben hinterher keine Häuser mehr gehabt, dann musste man für die sammeln, für die Gemeinde in Jerusalem, ja. Aber Gott hat dieses Herz gesehen. Gott sagt dir nicht, verkauf dein Haus und bringt alles in die Gemeinde und dann lebst du im Zelt. Nein, darum geht es nicht. Es geht aber um das Herz. Gott braucht dein Geld nicht, denn sein ist die Erde und alles, was auf ihr ist, steht im Psalm 24. Gott braucht mein Geld und dein Geld nicht. Er will dir nur beibringen, zu geben. Lerne es zu geben. Du hast sowieso vom Herrn alles empfangen. Also wenn es darum gehen würde, wenn du gibst, dann wirst du empfangen, dann wäre das Wohlstandsevangelium. Das predigen wir nicht. Also ich zumindest nicht. Denn Gott hat uns schon alles gegeben. Er will uns doch nur beibringen, ein Stück für uns, das Beste, nicht ein Stück, sondern das Beste zurückzugeben. Denn er hat auch das Beste gegeben. Wer reichlich gibt, der wird noch mehr empfangen. Aber wenn du gibst, mit dem Gedanken später zu empfangen, dann lass es lieber sein. Das braucht Gott nicht. Das ist Berechnung. Und er hat auch keine Berechnung angestellt, als er seinen Sohn geschickt hat. Er saß nicht im Himmel, hat überlegt, ich liebe dich, ich liebe dich nicht, ich liebe dich, ich liebe dich nicht. Er hat sich entschieden, seinen Sohn zu schicken. Da gab es keine Berechnung. Wie viel wird es mich kosten? Es hat ihn alles gekostet. Das ist unser Herr. Und nicht mehr und nicht weniger verlangt er von uns. Deswegen sagt Jesus, wer mein Jünger sein will, der muss sein Leben verleugnen. Er verlangt 100%, 99 sind zu wenig. Aber das ist der gesegnetste Weg, den es auf Erden geben kann. Jetzt zu Weihnachten, unsere Tochter, die zweitälteste, sie ist 12, Rebecca, sie kam und hat von ihrem wenigen Taschengeld uns Geschenke gekauft. Ich habe mir gedacht, von dem bisschen hat sie für uns, also wir bräuchten es nicht, aber sie hat, habe ich gedacht, das haben wir sowieso gegeben, aber sie hat es nochmal genommen und ein Stück von ihrem Geld und hatten für uns für jeden ein kleines Geschenk gekauft. Das hat mich so berührt. Sie hätte es nicht tun müssen. Aber das hat mit mir was gemacht. Bei Gott ist es genauso, wenn er sieht, dass seine Kinder großzügig sind, dass sie ein Stück von sich nehmen und geben. Es ist gerne geben. Sie hat es gerne gemacht. Niemand hat ihr gesagt, geh und kauf uns Geschenke. In Lukas 2,35, als Josef und Maria Jesus in den Tempel gebracht haben, um ihn zu beschneiden und vor den Herrn zu bringen, da kam der alte Mann Simeon, dem der Herr versprochen hat, dass er nicht sterben wird, bis er den Messias gesehen hat, und nahm Jesus in die Hände. Und er sagte zu Maria, aber auch deine Seele, deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. In anderen Übersetzungen ist nochmal übersetzt, diese Überlegungen sind wie diese Absicht übersetzt worden. Also damit Absichten offenbar werden. Was treibt dein Herz an? Was treibt dein Herz an? Ich habe mich vor Jahren mit einem Bruder unterhalten und hat er gesagt, ja, ich diene Gott und ich gebe alles und da gibt es Belohnungen im Himmel. Ich will im Himmel in goldener Unterhose sitzen. Da habe ich gedacht, wenn das dein Antrieb zum Dienen ist, dann wirst du erst recht keine Belohnung im Himmel bekommen. Wenn ich gottesfürchtig bin, dann steht Gott an erster Stelle in meinem Leben, weil ich es verstanden habe. Und ich gebe ihm dann das Beste, weil er auch das Beste gab. Es gibt einen Spruch von Gottlieb Daimler. Gottlieb Daimler hat Mercedes gegründet. Und sein Slogan war, das Beste oder nichts. Mercedes baut bis heute die besten Autos. Dieser Slogan war vor ungefähr 10 Jahren in der Werbung. Eine ganze Zeit lang war das in der Werbung für Mercedes-Autos. Das Beste oder nichts. Das hat uns Jesus beigebracht. Verleugne dein Leben und folge mir nach. Gebe das Beste oder es macht keinen Sinn mehr, hinterher zu laufen. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Entweder bist du komplett Gott hingegeben oder du trachtest danach. Gott ist gnädig. Er wartet nicht mit einer Rote, um dir einen zu geben, wenn du es mal vermasselst. Das ist nicht das Problem. Er guckt auf dein Herz, auf die Absicht deines Herzens. Abel war Gott unendlich dankbar für alles, was er hatte. Und er brachte sein Opfer im Glauben, in Hingebung, in tiefer Liebe Gott gegenüber dar. Deswegen schaute Gott auf sein Opfer. Weil er den Herrn liebte. Es war für ihn selbstverständlich. Ich komme zum Gebet. Wenn du heute hier bist und die Gedanken machst jetzt über diese Worte, dann rufe ich dich dazu auf. Überlege, was der Herr für dich getan hat. Suche nach dem Kain in dir und schmeiß ihn raus. Er versteckt sich in jedem von uns ein bisschen. Er möchte uns vom lebendigen Glauben immer wieder in ein Stück Religion führen. Aber Jesus predigte keine Religion. Er predigte Beziehung zu ihm. Er predigte Liebe zum Vater. Jesus sagt, ich tue nichts, was ich den Vater nicht tun sehe. Und er sagt, immer wieder sagt er zu seinen Jüngern, ich liebe den Vater. Und das ist immer seine erste Liebe gewesen. Es hat ihn nicht gekümmert, was die Menschen sagen. Er hat sich immer abgesondert und hat das Gebet gesucht, die Nähe zu seinem Vater. Am Ende hat er das alles gegeben. Ich rufe dich auf heute. Gebe alles für Gott, denn er hat auch für dich alles gegeben. Es ist der beste Weg, den du einschlagen kannst. Der beste Weg ist, wenn du voller Hingabe mit Jesus wandelst. Wenn du heute hier bist und Jesus noch nicht kennst, dann kannst du mir jetzt ein Handzeichen geben, wenn du dein Leben ihm übergeben willst heute. Wenn du dich nicht traust, dann kannst du nach der Predigt, nach dem Gottesdienst zu uns nach vorne kommen. Und für uns, die wir mit Gott wandeln, bete ich. Ich bitte dich ja, dass du uns jeden Tag immer mehr verwandelst in dein Bild, Herr. Dass wir dir dienen, Herr, ohne Reserve, Herr. Ohne eine andere Option. Alles auf eine Karte setzen. Alles auf dich setzen, Jesus. Denn du hast auch alles auf eine Karte gesetzt, Herr. Dafür danke ich dir, für dein heiliges Leben, Herr, was du geführt hast auf dieser Erde, dass du dich hingegeben hast. Danke, Jesus. Amen.